Und deshalb ist mir dann auch letztens beim Sky Tennis gucken das letzte Stück Pizza aus dem Mund gefallen. Und ein, zwei haben dann gesagt, ja, vielleicht, das könnt ihr nicht machen, aber so mit einem Lachen. Aber doch, können wir.
Wir können. Wir können und wir machen.
Das ist das Gute. Wo wir gerade schon bei Finanziellem waren,
ja,
würde ich gleich mal ins, ich sag jetzt einfach mal, Top-Thema der Woche einsteigen. Mhm. Und da habe ich einfach mal gefragt, wie sieht das dann bei Premier Padel aus mit den Finanzen? Fip Silver und Co. Und dazu?
Siehst du, das ist deine journalistische Ader, nämlich da einfach so frech drauf loszufallen. Was gibst du an Kohle?
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter. Alles neu macht der Mai, Jasper. Moin zu einer neuen Folge, zu einer ersten Folge, einer Weltpremiere.
Wirklich, kann man sagen. Das ist die allererste Folge. Moin.
Übrigens habe ich überlegt, wir könnten ja jetzt so ein eigentlich, oder wir hätten eigentlich so einen Spannungsbogen aufbauen können und am Ende diesen Namen verraten.
Ja.
Funktioniert ja alles nicht, weil das steht ja jetzt schon überall drüber.
Richtig.
Schade.
Ja, das
also
ist gut.
Also die Auflösung kommt zuerst.
Ja.
Und jetzt die Entwicklung des Ganzen.
Richtig.
Erzähl doch mal.
Also, vielen, vielen Dank erstmal für die vielen Einsendungen. Wir haben, wie viele Einsendungen haben wir bekommen?
Absolut, das war schon ordentlich. Es waren über 50.
Würde ich auch sagen. Über 50 Einsendungen haben. Ein paar waren dabei, wo man merkte, der ein oder andere hat so multiple über ChatGPT einfach ausgelöst.
Da ging es um den Trainings.
Wirklich, ja. Und da kommen wir auch noch drauf, wer den in Zukunft tragen wird.
Ich bin gespannt.
Ja. Und dann haben wir sehr lange, sind wir in, wie sagt man das, in Medias Res gegangen.
Absolut.
Und
haben uns Köpfe zerbrochen.
Wirklich. Und haben uns externe Ratgeber und Berater noch dazu
Jung geholt. Von Matt eingeschaltet.
Jung von Matt eingeschaltet. Was kam am Ende raus? Dass die allererste Idee,
Wie so oft,
die beste war.
Die Schnapsidee.
Die Schnapsidee. Die
Schnapsidee. Das Wort.
Richtig.
Tatsächlich haben wir sehr viel Zustimmung bekommen,
dass
Stark am Glas das beste Wortspiel in Sachen Paddel und Lifestyle drumherum ist, was so auf der Straße lag.
Richtig.
Ich habe sogar einige Male so den Kommentar bekommen, dass das nicht schon längst viel früher gemacht wurde. Das kann doch nicht sein. Und ein, zwei haben dann gesagt, ja, vielleicht, nee, das könnt ihr nicht machen, aber so mit einem Lachen. Aber doch, können wir, ne?
Wir können. Wir können und wir machen.
Das ist das Gute.
Genau, das können.
Ja. Und man muss ja auch sagen, also erklären braucht man es, glaube ich, niemandem.
Nee.
Ein, zwei Leuten aus meiner Umgebung, die so sehr weit weg vom Paddel waren, musste ich dann doch nochmal sagen, es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen Paddel und Glas und man kann sehr stark am Glas sein oder weniger stark.
Das ist richtig, genau. Das hatte ich auch.
Die hatten, glaube ich, die Sorge, dass es ein reiner Sauf-Podcast ist.
Richtig.
Nichts würde mir ferner liegen.
Ne, richtig.
Diese Zweideutigkeit aus dem bildungsfernen Kontext, das ist reiner Zufall.
Ja, okay.
Aber gut, wenn es Leute als kleine Anspielung auf den vierten oder sechsten Satz oder den siebten Satz nach dem Spiel noch nehmen wollen, warum nicht? Ne? Ich habe mir noch ein, zwei Sachen notiert. Ein, zwei Namen, die es nicht wurden, aber von den Einsendungen, die ich trotzdem ganz gut fand.
Ja.
Zum einen, mein Favorit, der am nächsten dran war, würde ich sagen, kam von Erik Trümpler. Liebe Grüße.
Ja.
Glasperlen.
Oh,
Glasperlen fand ich auch schön, wenn man Perlen so ein bisschen synonym für die Geschichten, die wir hier vielleicht mal ab und zu erzählen und so.
Ja.
Fand ich gar nicht schlecht.
Das stimmt.
Vielleicht dann insgesamt Glasperlen doch, denkt man erstmal in eine ganz andere Richtung.
Ja.
Dann haben wir natürlich auch noch einen schönen Seitenhieb bekommen vom Jugendbundestrainer höchstpersönlich. Wir sollten uns Sitzungssieger nennen, weil wir nur am grünen Tisch gewinnen können.
Auch gut.
Vielen Dank und liebe Grüße, Moni. Danke. War sicher nett gemeint. Ja, was hatten wir dann noch? Wir hatten so ein, zwei in der Hinterhand, Surf and Turf. Gar nicht so schlecht.
Ja.
Out of Court war so die erste Backup-Variante. Und mein Favorit übrigens ist gar kein Name, sondern von allen Einsendungen, mein absoluter Liebling ist, hier kommen meine Top 3 Vorschläge. Und dann kamen vier Vorschläge. Da musste ich sehr lachen. Ich gesagt, das war sehr gut.
Ja.
Ich weiß leider, ich habe mir leider nicht notiert, wer es war, aber ich musste sehr lachen. Das war schon gut, ja. Ja, aber da sind wir mit Stark am Glas.
Ja, so genau. Und damit geht's jetzt los bei uns.
So ist es.
Mehr oder weniger. Am 1. Mai, Tag der Arbeit.
Wie
ist das noch so?
Alles neu macht der Mai.
Ja.
Ja, wobei, ich glaube, der Tag der Arbeit ist ja mittlerweile, zumindest hier in Berlin, ist der Tag des Vollsuffs und Nichtarbeiten.
Richtig,
also gut, Feiertag sowieso. Aber was ich diese Woche wieder alles gehört habe, für Samstag zum Beispiel, Paddelturnier am Samstag habe ich geplant.
Ja.
Oder beziehungsweise spiele ich mit. und habe mit ein paar Leuten gesprochen, ob sie auch mitspielen, ob sie vorbeikommen, ja. ob wir da, es wird auch eine schöne Atmosphäre, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, Beach-Mitte, Outdoor-Turnier mhm. mit ein paar Getränken und so weiter. Und nicht der Riesenernsthaftigkeit, das ist jetzt kein GPS-Turnier. Habe ich ein paar Leute gefragt, ob sie vielleicht auch rumkommen wollen oder mitspielen oder wie auch immer. Und da habe ich öfter mal gehört, ja, erstmal abwarten, wie der Freitag eskaliert.
Ah, okay. Also, ja, wobei ich sagen muss, ich hätte mich auch fast angemeldet für dieses Turnier
ja.
und habe es nicht gemacht, weil es ein Turnier ist, wo auf Zeit gespielt ja. wird. Und das hasse ich.
Ehrlicherweise wusste ich es vorher nicht zu 100%, ja. aber ich habe es mir schon gedacht.
Ja, und es kostet 150 Euro.
75 Euro pro Person.
Ja.
Das ist nicht wenig.
Nee, aber dafür
gibt es auch 500 Euro Preisgeld.
Das stimmt, und ganz wenige spielen mit, im Grunde genommen.
Ja. ja. Die Chance, das Preisgeld zumindest zurück zu erobern, ist da.
Ja, richtig. Ja. Und dein Sohn ist auch mit im Rennen, mit einem guten Partner. Also sozusagen Familie Schlüter könnte mit Geld nach Hause.
Mein Sohn mit dem Adoptivsohn noch dazu. Ja, also, das könnte finanziell ein guter Tag für die Familie werden. Das ist richtig. Ja. Für den nächsten Familienurlaub.
Ja, genau.
ja, schauen wir mal. Aber nee, ich freue mich vor allem, weil es sind irgendwie 25 Grad und Sonne ja. angesagt. Und das wird cool, glaube ich.
Nee, glaube ich auch.
Wird ein gutes Event.
Ja, ich werde auf jeden Fall auch vorbeischauen. Das ist nämlich bei mir direkt um die Ecke, da wo ich wohne.
Sehr stark.
Und dann komme ich zum Anfeuern.
Wenn du den 1. Mai überstehst und ja. nicht komplett in Sauer liegst.
Nee, das ist richtig. Aber ich habe um 10 Uhr morgens auch noch ein Paddle-Match, allerdings in einer anderen Location. Und danach komme ich vorbei.
Wo wir gerade schon bei Finanziellem waren,
ja.
würde ich gleich mal ins, ich sage jetzt einfach mal, Top-Thema der Woche ja. einsteigen.
Mhm.
Und zwar sind wir schon vor 2-3 Wochen, glaube ich, war das, über einen Post von Vicky Kurz, Deutschlands bester Paddelspielerin, aufmerksam geworden. Das war sehr interessant. Da hatte sie einmal aufgedröselt in einem Reel ihre Kosten und auch ihr Preisgeld beim FIP Silver in Parma in Italien. Und dann war einmal aufgeführt, Kosten für Flüge hin und zurück, Hotel bzw. Airbnb, Verpflegung, Auto, Parkticket. Kosten insgesamt, was schätzte?
800 Euro.
Oh, stark. 705 Euro.
Okay.
Aber nah dran. Und sie sind ins Halbfinale gekommen, 3. Platz. FIP Silver.
FIP Silver.
Frage an den Funktionär. Was gibt das?
Ich würde sagen, Preisgeld beim FIP Silver müssten gesamt sowas wie 15.000 oder 20.000 Euro sein. Und,
ist möglich.
Und dann müsste es für die eine, also für die Sieger sowas sein wie 3.000 oder 4.000 Euro, für den zweiten Platz vielleicht 2, vielleicht weniger, ne?
Du bist ein bisschen hoch.
Ich bin ein bisschen hoch. Okay.
Ja. Also Sieger, obwohl, du hattest jetzt pro Pair gerechnet, ne?
Ja.
Gut, dann bist du gar nicht so falsch. Was sagtest du?
Ich dachte, 3.000,
4.000?
Ja. 3.000, 4.000 pro Sieger, für Siegerpaar, also 1.000 bis 1.500 bis 2.000.
Ja. Genau, also.
Und für den dritten Platz dann sowas wie 500.
Genau, sie hatte das jetzt alles pro Preis aufgelistet.
Ja.
Und das waren 1.600 Euro für den Gewinner, also für eine Gewinnerin pro Person. Ja, ist gut, ist sehr gut. 800 für Platz 2.
Ja.
Und für Vicky Kurz blieben 420 Euro. Pro Person, sprich auch pro Person 285 Euro minus für dieses Turnier.
Für ein eigentlich erfolgreiches Turnier.
Nicht so unerfolgreiches Turnier, ja.
Mhm.
Natürlich auch noch eine schöne Reise nach Italien. Wobei, ich habe ein, zwei Sprachnachrichten von ihr dazu noch angefragt.
Ja.
Hören wir gleich. Und da muss man auch sagen, nicht alle Reisen, Turnierreisen hören sich jetzt so richtig nach Luxusurlaub an. Also
ja,
da wird dann halt natürlich schon sehr aufs Geld geachtet.
Ja.
Aber hören wir einfach mal rein. Ich glaube, eine Woche später war es, oder 2 Wochen später, hat sie ja in New Giza, sagt man das so? Neu-Giza?
Ja, ja.
In Ägypten Premier Padel gespielt und zum ersten Mal sich durch die Quali durchgespielt ins Main Draw
von
Premier Padel. Erste Runde dort gespielt. Und da habe ich einfach mal gefragt, wie sieht das dann bei Premier Padel aus mit den Finanzen?
Ja.
Im Vergleich auch zur FIP Silver und Co. Und dazu.
Siehst du, das ist deine journalistische Ader, nämlich da einfach so frech drauf loszufahren. Was gibst du an Kohle?
Ja, du, das muss er.
Also das ist die Springerschule, einfach gnadenlos nachfragen.
Manche Dinge müssen angesprochen werden. Aber sie hat da auch sehr bereitwillig und freiwillig Auskunft gegeben. Ich habe ihr auch dazu geschrieben, das ist natürlich auch, gehört auch zu der Schule dazu.
Ja.
Alles, worüber sie nicht sprechen möchte, wenn da. Kein Problem, soll sie einfach weglassen, aber sie war da sehr auskunftsfreudig. Vielen Dank auch an der Stelle und liebe Grüße nochmal.
Super spannend.
Und jetzt hören wir rein.
Jetzt habe ich ja am Wochenende mein erstes Premier Padel Main Draw erreicht, zumindest mal direkt aus der Quali, als Lucky Loser oder als Wildcard war ich ja schon drin. Und ja, Premier Padel ist auf jeden Fall preisgeldig gesehen rentabler als ein FIP-Turnier. Also wir waren jetzt in der Quali, erste Runde Quali kriegst du 117 Euro Preisgeld, was jetzt nicht sehr viel ist. Bei den Herren kriegst du tatsächlich in den ersten zwei Quali-Runden gar kein Geld. Bei den Damen gibt es das nur, da wir dafür abgestimmt haben. Deswegen, also die Sieger, eine Ari Sanchez, eine Bea González, alle haben abgestimmt von den Mädels und haben gesagt, hey, okay, wir verteilen es so auf, dass du auch in der ersten Quali-Runde Geld kriegst. Punkte gibt es aber auch in der ersten Quali-Runde nicht. Das heißt, wenn du zu einem Premier-Paddel-Turnier gehst, wie ich jetzt zum Beispiel in Brüssel, und verlierst erste Runde in der Quali, dann gibt es auch null Punkte. Dann sind die 117 Euro quasi so ein bisschen Trostpflaster. Im Main-Draw in Ägypten waren es jetzt 900 Euro, die wir bekommen haben. Klar, da werden die Steuern abgezogen, direkt in Ägypten. Wir haben jetzt insgesamt 717 Euro bekommen. Preisgeld für die erste Runde Hauptfeld. Was übernommen ist im Main Draw, sind Hotel für die Nacht vor der Niederlage und für die Nacht danach. Genauso wie alle Essen, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen ist übernommen. Physio ist übernommen, also die Kosten sind alle gestemmt, genauso wie Transport. In der Quali sieht das Ganze ein bisschen anders aus. In der Quali ist das Hotel nicht übernommen. Das heißt, bei den Herren, die zahlen alle Quali-Nächte selbst. Bei den Damen haben wir eine Organisation, das ist die IPA, die Internationale Paddle Player Association. Und die helfen uns mit 70 Euro pro Spielerin pro Nacht. Abendessen und Mittagessen ist auch dabei. Das ist aber auch vom Premier Paddle gestemmt. Nur die Hotelnächte zahlt man quasi selbst. Und eben die Flüge.
Sehr interessant, ja. Die Einblicke. Auf jeden Fall.
Vor allem natürlich, dass die Frauen deutlich besser organisiert sind als die Männer.
Wieder mal. Überrascht das.
Überrascht, ja. Genau.
Wobei es in dem Punkt jetzt auch mal zur Folge hat, dass die Frauen zumindest in den ersten Runden dann mehr Geld kriegen als die Männer. Das ist ja sonst anders.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Ja. Aber sind offenbar deutlich organisierter. Ja, und das überrascht gar nicht.
Nee.
oder die Männer sind da auch einfach ein bisschen eigensinniger und sagen, so ein Galan sagt halt, was die in der ersten Quali-Runde kriegen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil es geht ja am Ende von deren Preisgeld ab,
genau.
Von den Siegern. Also das Gesamtpreisgeld verändert sich ja nicht, sondern die Aufteilung
einfach. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen, ich finde es total nett, weil ich glaube, je höher du kommst, desto weniger spielt das Preisgeld ehrlicherweise auch eine Rolle. Ne? Also wenn du jetzt eine Ari Sanchez, die 20.000 Euro, die sie als Siegerin bei einem P1 oder 25.000 oder was sie da kriegen, selber einsagt, ist halt nichts im Vergleich zu dem Sponsorengeld, was sie kassiert. Und insofern ist es so, also ist es, glaube ich, eine sinnvolle Investition insgesamt, auch von den, das dahin zu bringen, weil ich glaube, auch im Profibereich ist es ja schwieriger, glaube ich, die Frauen zu dem Dauerwettbewerbseinsatz zu kriegen. Sehen wir ja auch schon bei uns, wie viel schwerer das ist, alle irgendwie zum Turnier zu kriegen zwischen Männern und Frauen. Die Männer fahren ja völlig bekloppt, auch wenn sie überhaupt keine Chance haben, quer durchs Land, um dann in der ersten Runde irgendwie auf die Fresse zu kriegen. Und bei den Frauen sieht man häufiger mal zumindest so ein bisschen mehr
Abwägung.
Ach, wir haben den Draw gesehen. Die erste Runde, das Knie tut doch weh.
Ja, ja. Leichtes Fieber.
Erhöhte
Temperatur.
Genau.
Ja. Wobei du da gerade mal wieder unfreiwillig eine perfekte Überleitung gegeben hast. Mit dem ersten Punkt, dass bei den Top-Spielerinnen ja sicher auch so ist, dass die größtenteils von ihren Sponsorengeldern und so weiter leben und nicht so sehr auf die Preisgelder angewiesen sind. Wobei ich sagen muss, weil da komme ich gleich auf Vickys zweite Sprachnachricht und meine zweite Frage auch an sie. Ich hätte gedacht, ehrlicherweise, dass das bei ihr auch schon ähnlich ist, weil sie hat ja auch einige Sponsorenverträge und ich hätte vorher ehrlicherweise gedacht, dass die Preisgelder, wir haben ja auch gerade die Summen gehört, dass die jetzt nicht weltbewegend sind auf dem Level, dass sie gar keine Riesenrolle spielen und dass wahrscheinlich so ihr Budget sich aus anderen Einnahmen, Sponsoren und Co. speist.
Ja.
Aber da kam eine durchaus für mich zumindest überraschende Antwort.
Okay.
So, dann in Bezug auf, wie wichtig sind die Preisgelder? Sie sind tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das Problem ist, dass wir häufiger sehr lange auf Preisgelder warten. Ich hatte es gerade heute als Beispiel, mein Preisgeld aus Portugal, wo ich im Finale war, in dem Fibose, ist heute angekommen. Das Turnier habe ich vor einem Monat gespielt und wir rechnen schon mit den Preisgeldern. Also wir kalkulieren die schon ein, damit wir unsere nächsten Reisen stemmen können. Wenn wir auf die FIB-Turniere reisen, dann planen wir ja immer selbst und da planen wir jetzt nicht unbedingt die schönsten Hotels ein. Also da ist es auch häufiger einfach mal eine Airbnb, damit wir dann auch einfach selber kochen können, um uns die Kosten vom Essen auch zu sparen und versuchen auch einen billigsten Mietwagen zu nehmen. Meistens ist es dann doch ein sehr kleiner, einfach damit wir dann nicht viele Uber oder viele Taxis zahlen müssen. Übers Jahr hinweg müssen wir dann auch so kalkulieren, dass wir, klar, immer mal wieder werden wir eine längere Reise haben. Ich war dieses Jahr in Australien, aber auch einfach die Turniere nehmen, wo die Flüge am billigsten sind. Wir haben seltenst einen Direktflug. Häufiger ist es dann doch mit Layover irgendwo, einfach damit wir da ein bisschen Geld einsparen können. Und so wird geplant. Und dann versuchst du einen guten Mix aus FIP und Premier herzukriegen, damit sich das dann lohnt. und dann schaust du, dass es funktioniert. Aber ja, der Druck ist auf jeden Fall da. Du weißt, wenn du zum Turnier gehst, meistens ist es so, dass wenn du nicht mindestens ins Halbfinale oder Finale kommst, machst du ein Minusgeschäft auf der FIP-Tour. Premier Padel das Gleiche, wenn du nicht ins Hauptfeld kommst, dann verlierst du meistens Geld. Und das ist dann schon mental nicht immer easy und da ist dann schwer, positiv zu bleiben. Ich habe jetzt dieses Jahr das Glück, dass ich Stand jetzt eine sehr, sehr gute Saison spiele. Ich klopfe jetzt schon mal auf ein bisschen Holz, weil, ne? Nicht, dass jetzt am Wochenende schlecht läuft, aber ja, an sich ist es nicht immer einfach und es ist mental auf jeden Fall Pressure da.
Das stimmt, aber was sie nicht gesagt hat ist, also ich dachte, sie sagt jetzt was zu der Höhe der Sponsorengelder. Das hat sie ja jetzt nicht konkret ausgedrückt, weil da weiß ich sogar, also da werde ich dazu nichts sagen, aber ich habe ja selber auch mal mit ihr verhandelt, also für unsere Firma jetzt als Sponsor. Deswegen weiß ich ungefähr, in welchen Dimensionen sich das bewegt. Und da könnte man, also da würde ich schon sagen, und das war schon vor 3 Jahren, genau. Und so ein paar Insights habe ich auch jetzt nicht unbedingt auf sie bezogen, aber durch die Marken, mit denen wir arbeiten, so von Wilson und Adidas und Co., da weiß ich häufig ziemlich genau, was die den Spielern bezahlen, also vor allem den Top-Spielern. Da kann man schon sagen, also in Vickys Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass sie über Sponsorengelder deutlich mehr einnimmt als über die Preisgelder und sie das finanziert.
Ja, da gehe ich mal auch schon von aus, also immer noch. Ich hätte ehrlicherweise sogar gedacht, dass das so als, wie sagt man, als Grundstock erstmal auch reicht, dass man sich jetzt vielleicht nicht bei jedem Turnier, bei jeder Turnierreise die Münze umdrehen muss und dann schauen muss, okay, wenn ich jetzt hier nicht Finale spiele, dann ist erstmal ein fettes Minus wieder.
Nee, da hast du das völlig schon, recht, das stimmt.
Das und eigentlich ist schon, ja, wie man es aus dem Tennis kennt, so die Tennisspieler, die irgendwie um die 200, 300 stehen in der Welt und dann probieren hochzukommen oder auch noch 120, 150, so die klassische Ochsentour. Also
das stimmt,
möglichst
total
günstig reisen und wohnen und wirklich hoffen, möglichst weit zu kommen.
Das stimmt. Und vor allem muss man ja sagen, dass in Vickys Fall, sie ist ja nicht 120 oder 200, sondern sie ist mittlerweile Top 70, 80. Top 80, ja. Jetzt wahrscheinlich sogar noch besser, weil die hat doch gerade einen FIP Silber gewonnen.
Für Bronze, glaube ich, war
es. Für Bronze.
Auf Zypern, aber genau. Das kam direkt nach der Sprachnachricht. Also auf Holzklopfen hat sich gelohnt in dem Fall.
Ah, okay.
Es ist nicht nach hinten losgegangen. Ja. Genau, Turniersieg auf Zypern, FIP Bronze.
Ja, also das heißt.
Eine Reise, die sich gelohnt haben wird.
Genau, das heißt, die kratzt eigentlich schon an den Top 70.
Ja.
Und schafft es offensichtlich trotzdem nicht. Also und hat ja wirklich auch Erfolge, ne? Hat jetzt wirklich ein paar Turniere gewonnen oder kommt auch weit in den FIP-Turnieren. Und alleine sich durch die Quali zu kämpfen, ich glaube, das machen sich viele Leute gar keinen Begriff, wie schwer das ist, sich durch so eine Quali zu kämpfen. Was für ein Niveau da gespielt wird und wie, und das, also ich glaube, von den deutschen Männern hat das ja noch nie jemand auch nur ansatzweise geschafft, glaube ich, so weit zu kommen, weil du da halt einfach auf Leute triffst, die auf so einem hohen Niveau spielen von vornherein, überhaupt die erste Runde Quali zu überstehen, ist für unsere deutschen Spieler in der Regel eigentlich unmöglich. Insofern ist das ja schon eine ziemliche Leistung. Und da verstehe ich so ein bisschen den Frust, wenn das, was Vicky leistet im Moment, noch nicht ausreicht, um auch nur die Kosten zu decken, ohne Sponsorengelder. Ist es schon hart.
Ja, absolut, ja. Aber vielen lieben Dank nochmal an Vicky für
diese Einsicht. Ja,
echt gut. Also sehr, sehr offen, sehr ehrlich.
Ja.
Und ist ja auch nicht ganz easy zu sagen, irgendwie man ist zu einem Turnier gefahren und ist eigentlich Dritter geworden, alles gut, aber ja, hab fast 300 Euro Minus gemacht.
Ja, absolut.
Da sollte sich auch nach Möglichkeit natürlich in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen was verändern.
Aber glaubst du, das ändert sich?
Also ehrlicherweise, also mindestens Premier Padel gehe ich schon davon aus oder würde es eigentlich erwarten, dass da insgesamt mehr Geld reinkommt und die Preisgelder sich dadurch bei den Turnieren insgesamt noch erhöhen und dann durch die Aufteilung, dass auch irgendwie bei den ersten Runden oder in der Quali vielleicht irgendwann mal ankommt. Weil ich finde die Preisgelder auch für Premier Padel Gewinner und so finde ich schon im Moment noch sehr niedrig.
Finde ich auch. Aber
also immer der Vergleich mit Tennis hinkt immer so ein bisschen, aber das ist so eine Riesenspanne im Moment.
Das stimmt, aber im Tennis ist es ja auch noch eine ziemlich krasse Pyramide, so was das angeht. Und im Tennis finde ich ehrlich gesagt auch nicht, dass es anders oder besser wäre. Fast sogar noch krasser, weil im Tennis so viel Geld bezahlt wird.
An die Top 10 geht.
Ja, genau. Und überhaupt so viel Geld einfach generiert wird. Also wenn man sich überlegt, keine Ahnung, ich glaube, ich habe das irgendwann mal gelesen, dass das Turnier in Wimbledon pro Jahr 100 Millionen Pfund Gewinn macht und damit die ganze LTA bezahlt. Und ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die habe ich ja jedenfalls gelesen. Und ich dachte, alles klar, ein Turnier macht 100 Millionen Gewinn, natürlich über nicht nur Ticketing, sondern auch Sponsoren und wie auch immer. Aber wie wenig am Ende, da gibt es ja so einen Cut-Off. Wenn du in den Top 100 bist, kannst du gut davon leben und danach ja. kannst du einfach nicht mehr davon leben, weil du die Antrittsgelder, du hast halt was ich, erste Runde Wimbledon gibt, glaube ich, über 60.000 Pfund. Wenn du dann also das in allen Grand Slams hast, hast du die ersten 250.000, 300.000 Euro, die hast du schon mal sicher. Und dann hast du noch die Antrittsgelder für die Tausender-Turniere und, oder wenn die in der ersten Runde sind. Und wenn du in den Top 100 bist, bist du ja automatisch qualifiziert für die Grand Slams. Und dann hast du das Geld. Du hast also eine 500.000 Euro Umsatz oder Einnahmen erstmal
sicher. Die Saison gesichert eigentlich.
Genau. Ja. Und darunter geht's halt auf fast null, weil du ja. bist in der Quali und hast erstmal gar nichts. Da hast du auch ein paar hundert Euro. Und das finde ich schon krass, dass so ein Sport wie Tennis auch nur die Top 100 weltweit eigentlich ernährt. Und alle anderen nicht, die ja weltweit gesehen Top-Sportler sind und die können eigentlich nicht davon leben. Und so ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass es im Parlament auch so sein wird. Sieht man ja jetzt schon, dass jemand wie Coelho irgendwie schöne Grüße aus Miami sendet und der Rolex-Botschafter wurde und sich ja. mit Ronaldo ablichtet. Der ist, geht jetzt in die Sphären und die Nummer 50 der Welt wird im Airbnb schlafen und irgendwie oder im Camper.
Dass am Ende das meiste Geld bei den Superstars, in Anführungszeichen, egal ja. in welcher Sportart bleibt, ist ja natürlich so. Und gerade im Tennis ist es ja auch so, dass also selbst zwischen 1 und 100 ist ja ein unfassbarer Unterschied.
Total.
Also die Top 5 verdienen mehr, als sie je ausgeben können. Und ja. Top 100 kratzt auch. Also die sind auch froh, wenn die Saison erstmal steht und die ganzen Kosten, Trainerkosten, Reisekosten, Physio drin sind. Und ja. dann fangen sie auch erst an, Geld zu verdienen, ne, wenn es mal eine Runde weitergeht.
Da ist die Verteilung im Fußball schon deutlich gerechter, muss man sagen. Also zumindest ist es ja so, ich glaube, mal gelesen, irgendwie 2.500 Profis gibt es in Deutschland mit allen Ligen und so weiter. Und wenn du ein Erstliga-Bundesligaspieler bist, verdienst du ja automatisch letztlich mehr als ein Geschäftsführer von einem mittelständischen Betrieb. Und ja. davon gibt's, wenn du der 1000 beste Fußballspieler der Welt bist, bist du immer noch Multimillionär und ja. irgendwo in der Nationalmannschaft und eine Ikone. Und als die Nummer 1000 im Tennis weiß nur deine Oma und deine Mutter, dass du Profi bist.
Das stimmt, ja, das stimmt leider. Ja, aber wie gesagt, also im Padel hätte ich schon die Hoffnung, dass einfach generell noch mehr Geld in den Markt kommt durch jetzt ja. noch größere Internationalisierung. Weltweit, dass das nicht immer nur alles so auf Spanien und Südamerika irgendwie sich
ja,
das beschränkt. Wenn das überall größer wird und die Turniere größer werden und mehr Unternehmen einsteigen und Sponsoren,
ja.
dann müssen da eigentlich, weil ich fand das, da gibt es ja auch regelmäßig irgendwie, wenn man mal durch Instagram scrollt, da so Vergleiche zwischen zum Beispiel Wimbledon-Sieger oder auch einfach nur ATP-Tausender Masters-Sieger oder ja. was auch immer und einem Premier Padel P1, also dem Top-Turnier quasi Gewinner und was dann so ein Coelho Tapia gewinnen im Vergleich zu einem zu einem Sinner, da fehlen aber reichlich Nullen hin.
Ja, ja, das also, ja absolut.
Das ist schon
Unterschied ist nur, dass wenn du jetzt zum Beispiel Cristiano Ronaldo fragst, mit wem er lieber irgendwie eine Runde irgendwie spielt und sich ablichten lässt auf Social Media, dann sagt er lieber Arturo Coelho als
Janik Sinner. Haben sie schon gemacht.
Haben sie schon gemacht, ja, genau. Ja.
Wobei bei Alcaraz würde er wahrscheinlich auch nicht.
Nein, ja, ja. Aber es ist halt im Moment cooler. Also das ist, und der Teil, glaube ich, ist auch einer der besser gespielt wird als in den meisten Sportarten, der Social-Media-Teil. Das merkt man, dass die jetzt so, also das sind teilweise schon noch ziemliche Hornochsen, auch die Spieler, muss man sagen, ne? Wenn man die so sieht, wie sie sich da so präsentieren. Aber die es gut machen, haben echt Potenzial, wirklich auch viel Geld damit zu verdienen.
Ja, weil es einfach bei Social-Media überall auch eine Riesenrolle spielt. Gerade, ne? Also jetzt die letzte Woche wieder Mats Hummels, ja, hat wie 7 Posts gemacht, 5 über seinen GPS 250er Sieg in Erlangen.
Ja.
Aber herrlich, ne? Also bei Social Media ist es Padel schon ein Phänomen. Also gerade auch mit den ganzen, mit Influencern zum Teil, die da raufspringen, mit
Fußballern
auch viel.
Was für ein geiler Sport, dass ein Ex-Top- oder Weltmeister war der doch auch, oder nicht? Ein 250er GPS-Turnier feiert, wie eine deutsche Meisterschaft und endlos Posts dazu abfeuert. Was sagt das über den Sport aus? Wie geil der den findet?
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja einige davon, die komplett infiziert sind. Ne? So aus den Promi-Ecken, sage ich mal.
Ja. Aber das vor allem ehrlicherweise Sport,
also aber, Fußballer auch. Ne? Aber übrigens nicht überall. Ja. Und dann war die nächste Überleitung. Ich habe nämlich mir was notiert. Da habe ich letztens ganz nebenbei Sky laufen, Tennis auch, weil ich weiß ehrlich, was ist 2 Wochen her auch schon, war irgendein Turnier, nichts Großes, ich glaube sogar, dann haben sie mal zum Doppel rüber geschaltet. Andrea Petkovic war aber als Expertin dabei, als Co-Kommentatorin.
Ja, die übrigens super ist, finde ich.
Ich wollte gerade fragen, wie stehst du zu Andrea Petkovic generell?
Bisher sehr positiv. Ich weiß, dass lustigerweise meine Frau, die weder Tennis spielt, noch sich besonders für Tennis interessiert, den Podcast von ihr hört. Ich finde viele Tenniskommentatoren nicht so gut. Die beiden besten, finde ich, sind Boris Becker und Andrea Petkovic. Und ich, Andrea Petkovic finde ich fast noch besser und ich finde die als Tenniskommentatorin Weltklasse. Jetzt kommst du. Jetzt machst du irgendwas kaputt.
Ich denke schon. Aber ich habe es befürchtet. Bei mir ist es ehrlicherweise genauso. Ich finde die auch sehr, sehr eloquent, witzig. Ja. Auch letztes auch mal ab vom Tennis. Ne? Dann war sie hier in dieser Show von Joko. Wer steht mir die Show?
Ja.
Auch gute Auftritte. Und ja. Wie gesagt, also wunderbar. Und deshalb ist mir dann auch letztens beim Sky Tennis gucken das letzte Stück Pizza aus dem Mund gefallen. Als sie dann auf Paddel, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, aber auf Paddel zu sprechen kam. Und dann sagte ihr Kommentator, ja, da wird auch Paddel übertragen irgendwie im Fernsehen. Und dann sagte sie, wie, Paddel wird im Fernsehen übertragen? 4 Zuschauer für 4 Spieler oder was? Und dann das Zitat, ich habe es einmal ausprobiert und war schockiert, wie weit das von einem Workout weg ist. Ich habe echt kein bisschen geschwitzt. Und sie sei auch kein Fan von Sportarten, die man einfach mal so easy erlernt. Boah, also das war, muss ich sagen, eine schöne Breitseite auf jeden Fall.
Jetzt finde ich sie noch besser.
Also spannend auch. Ja, was denkst du? Wir, das können wir hier einmal verraten. Wir gehen heute Abend noch auf den Court.
Ja.
19 bis 20.30 Uhr, 90 Minuten Paddle. Meinst du, wir werden schwitzen? Ja.
Lustigerweise ist ja ein bisschen was Wahres dran bei ihr, muss man sagen. Ich finde Paddle, und das ist ja auch ein Teil wahrscheinlich des Erfolgs, dass Leute das spielen können und das Gefühl haben, sie haben Sport gemacht, obwohl sie sich kaum bewegt haben, weil sie den Ball hin und her spielen und so. Und weil es einfach zu erlernen ist. Und ich glaube aber... Und
der Einstieg ist einfach.
Der Einstieg ist einfach. Und sie wird einfach noch, weil sie wird einmal gespielt haben, paar Mal hin und her geschlagen haben, sie wird ja gar nicht in die Situation gekommen sein, dass sie wirklich das wie ein Sport betreibt. Und das zu sehen, also das hat natürlich auch so ein bisschen was, dann hat sie sich noch nie angeguckt, wie es aussieht, wenn irgendwie Chingotto und wenn Galan richtig losgehen.
So ein bisschen so wie beim Tischtennis.
Ja.
Wenn irgendjemand kommt und sagt, er spielt ambitioniert professionell Tischtennis und alle denken sich, ja, ich stand auch schon mal auf dem Schulhof an der Platte, habe mich kein Stück nach rechts und links bewegt.
Genau.
Und dann sieht man da so ein Chinesen gegen Dmitri Ovtcharov spielen und man kommt gar nicht hinterher, was die mit den Beinen und mit dem Ball und alles machen, ist unfassbar.
Und wie niedrig die auch stehen. Ja. Also, dass die teilweise mit dem Kinn kaum über der Tischfläche sozusagen stehen, ne? Die ganze Zeit.
Da so brennt die Oberschenkel.
Wirklich, da brennt die Oberschenkel.
Im Optimalfall wäre das im Paddel auch so.
Ich glaube, das hat Andrea Petkovic hat es einfach nicht geschnallt. Nein,
sie hat es wahrscheinlich einfach noch nicht richtig gespielt. Es ist das klassische easy to start, difficult to master.
Richtig.
Also ich würde sie hiermit auch im Namen von Stark am Glas.
Ich wollte es gerade sagen.
Andrea Petkovic, wenn du das nächste Mal in Berlin bist, wir laden dich herzlich ein, auch noch zum Alster danach.
Ja.
Und dann spielen wir und wir versprechen, du wirst schwitzen.
Ja.
Und wir schauen dann mal, ob der Bandacher, der Überkopfball mit Slice, mit dem, glaube ich, die meisten Tennisspieler am Anfang am meisten fremdeln, dann auch direkt so sitzt und nicht mehr vom Glas hochkommt. Oder auch so eine Doppelbande aus der Ecke. Wie einfach das wirklich ist.
Genau. Oh, da ist ja schon. Du bist ja schon richtig kiebig.
War ich jetzt zu beleidigt? Ja.
Nee, also ich finde, es ist eine Doppeleinladung. Nicht nur für Sie, mit uns auf den Court zu gehen, mit einem jüngeren und einem älteren Funktionär. Was kann es Spannenderes geben?
Das klingt jetzt sehr attraktiv.
Nein. Nein.
Das ist zu gut verkauft.
Im
Anschluss nehmen wir noch eine Folge auf.
Wollte ich gerade sagen, das ist natürlich auch die Einladung für Andrea Petkovic, ihren ganzen Missmut über Paddel einmal zum Ausdruck zu bringen.
Da diskutieren wir das dann nochmal aus. Aber wir spielen vorher.
Auf jeden Fall.
Wir gerade bei wie tief die stehen und wie das mit der Beinarbeit aussieht. Ich war ja letztes Wochenende in Hamburg beim FIP Promises, also internationales, quasi weltranglistendes Turnier für die Jugend. Bei P3 haben die super gemacht. Und da waren auch, also was da in der U18 dann vor allem, ne? Man muss dazu sagen, U18, die allerbesten U18-Spieler, also die allerbesten Spanier und so, die probieren natürlich dann schon irgendwie die Erwachsenen-Turniere zu spielen oder Premier Padel sogar oder wie auch immer. Aber da waren auch 2, 3 dabei, also das sah schon brutal aus, ehrlicherweise. Und der größte Unterschied ist, das sage ich meinem Sohn 10-mal am Tag, wenn er das hören möchte und auch allen anderen Jugendlichen, die wir jetzt so haben, der größte Unterschied auf den ersten Blick sofort ist die Schläge und alles. Das ist auch die Entscheidungsfindung. Das können unsere zum Teil auch. Und das ist nicht, da sind keine Welten dazwischen. Aber was das für Maschinen auf dem Platz sind in Sachen Körperspannung, Beinarbeit. Ja. Also da sind gerade die Spanier, oder da war jetzt auch ein Spanier, der spielte mit einem Finnen, der auch bei Instagram schon so ein kleiner Star ist, weil der so irgendwie Trickshot-Videos und so weiter postet, aber auch natürlich in Spanien lebt und trainiert. Die stehen einfach auf dem Platz und sind ein Muskel. Also das ist Wahnsinn, und sind nur auf den Fußballen, sind nur kleine Schritte unterwegs, vor, zurück, sind ultra schnell zurück, wieder am Netz, ultra schnell in den Drehungen, ultra kompakt in ihren Bewegungen, egal ob das jetzt ein Smash ist oder ein Bandeja oder was auch immer. Und dazu muss man natürlich erstmal das so reinkriegen, dass man automatisch so von der Einstellung, okay, ich stehe jetzt so tief in den Knien, ich stehe nur auf dem Fußballen und gebe so Gas. Und zum anderen, glaube ich, das würden die meisten, oder das kriegen die meisten von uns auch hin, aber um das dann über 3 Spiele am Tag oder 4 Spiele am Tag sogar hinzukriegen, da brauchst du halt auch die Fitness. Ne? Und da hat man auch gesehen, also die beiden Jungs, die das am Turnier am Ende auch gewinnen, bei den U18ern, ja, die haben dann nach dem Spiel ihr Trikot gewechselt, und da hast du gesehen, also die sind mehr als 2-mal die Woche im Fitnessstudio.
Genau, die gehen
Das ist schon, also da würde ich wirklich sagen, aus der Beobachtung jetzt nochmal, wir haben ja jetzt mittlerweile auch in der Spitze super Nachwuchsspieler, die ein Händchen haben und die das Spiel verstanden haben und das alles super machen, aber diese Fitness, also was das zum Teil für Maschinen sind und das dann auch im Spiel genauso anwenden, ne? dass du siehst, da ist gerade wirklich Power am
Start. Das stimmt, das ist natürlich auch gar nicht so einfach, muss man sagen, weil wir die Strukturen ja noch gar nicht haben, wie die, dass sie mit diesen Akademien, wenn du als Eltern die da immer auch so reinschicken kannst und weißt, die sind da sowieso 3-4 Stunden am Tag, jeden Tag, dann sind davon einfach 1,5 Stunden auch Fitnesstraining. Ja. Das haben wir ja gar nicht. Genau. Wir haben ja so viel Court-Time gar nicht, weil du Plätze gar nicht kriegst, und wenn, dann machst du halt ein paar Drills und spielst, aber du hast ja gar nicht die Option, jemanden, deswegen musst du ja irgendwie, wir haben ja jetzt auch ein paar Kids wie Lenny Ströhl und Jonas Trümpler, die dann halt, du musst sie halt nach Spanien schicken. Sonst hast du gar keine Chance, dass die sich weiter, also sonst wird die Distanz ja auch immer größer. Ja. Dann das Talent kann ja da sein und dann lernst du schnell, aber ab einem bestimmten Punkt, die holen so ein bisschen auf in der Kindheit, und dann wird die Entfernung eigentlich wieder größer, weil die anderen halt diesen, diesen Court-Time
kriegen. Beständigkeit,
diese
Regelmäßigkeit, ja, genau.
Genau, wie diese Malcolm Gladwell-Geschichte, ne, mit den 70.000 Stunden, die du brauchst, um in irgendwas Weltklasse zu werden. Und die musst du halt dann auch bringen.
Und lieber in 5 Jahren als in 15.
Richtig.
Genau. Ja, klar. Da muss man jetzt im Moment noch wahrscheinlich viel privat einfach reinstecken und auch Disziplin natürlich reinstecken, um dann neben den, weiß nicht, 3-4 Mal die Woche mindestens Paddel noch ein bisschen pumpen.
Ja. Und ich sehe das schon, dass du hast Lucho wahrscheinlich auch gleich zum Zwangsfitnesstraining geschickt.
Ich hab ihn da direkt ans Glas gesetzt, mit der Nase ans Glas, und habe gesagt, du schaust dir jetzt 20 Minuten nur diese Beinarbeit an.
Ja, guck auf die Waden.
Ja,
ich meine, er hat einen leichten Nachteil, weil er so hochgewachsen ist. Man muss ja sagen, dass die Spanier teilweise einfach einen Kopf kleiner sind. Ja. Und die irgendwie hat man das Gefühl, die Muskeln bauen sich dann auch konkreter auf, so in den Waden, als wenn du wie er jetzt schon 1,80 bist und noch wächst und halt so ein bisschen. Es sieht
zumindest dann schnell kompakter aus. Ne?
Richtig, genau. Sagen.
Dafür am Ende, gerade für Smash und Überkopf, so schon die Größe natürlich.
Und nicht nur für Smash, auch fürs Leben an sich. Würde ich sagen, ist es am Ende besser, ein paar Zentimeter mehr zu haben.
Kommt dann drauf an, wo er am Ende landet.
Ja, genau.
Grundsätzlich schon, ja. Zweite Beobachtung war übrigens, weil unser Coach Samu ja auch dabei war und auch der Trainer von Lenny, der Lukas Krämer. Und wir haben das alles so ein bisschen beobachtet, wie die Jungs und Mädels waren diesmal nicht dabei leider, Mädelskategorien kamen nicht zustande, wie die ganzen Jungs waren wirklich, war auch gut besetzt, stark besetzt mit, und wie gesagt, Finnen, Spanier, Italiener, alles dabei. Und wie die sich so verhalten einfach. Das war wirklich spannend zu beobachten, sowohl on-court, dann siehst du da halt öfter mal so ein paar Sachen aus Premier Paddle irgendwie, ne? Gegner smasht ihn raus oder auf die eigene Seite zurück, man kommt nicht mehr raus, dann kommt erstmal der Schlag gegens Netz. Weil bei Premier Paddle würde ja jetzt die Statistik das nicht als Smash-Punkt, sondern als Netzfehler zählen. Ja. So, ich glaube, bei Promises hat noch nie jemand Statistik geführt. Aber oder mit dem Schläger oben beim Reingehen in den Court einmal oben antippen, so als Ritual und so.
Also
haben sich so ein paar Sachen so abgeguckt, die man dann wiederentdeckt dort bei denen. Oder die sehen dann in der Pause zwischen den Punkten, dass der Fotograf da gerade liegt. Und dann siehst du sofort, dann wird sich erstmal durch die Haare gegangen, wird das Trikot nochmal zurechtgezuppelt und so weiter. Und so der übergreifende Satz dieses Wochenendes, immer wenn wir solche Beobachtungen hatten, dann meistens halt, weil Samu auch dabei war auf Englisch, und dann war es immer, they live in a movie.
Ja.
So es war einfach für die, ist so ein Wochenende, ist so ein Film einfach. Ne?
Absolut.
Die haben da wirklich professionelle Bedingungen, da wurde live gestreamt, da waren auch sogar ganz ordentlich Zuschauer, also natürlich viel auch irgendwie Eltern, Familie und so von den Leuten.
Wo war das, P3 oder wo war das?
P3 in Hamburg, genau. Und aber für die ist das wirklich, also für uns ist das, ich will es jetzt nicht zu klein machen, aber wir als Eltern hängen da einen Tag in der Halle rum, ne, und machen, helfen hier ein bisschen, machen da ein bisschen und so weiter. Aber für die ist das so, das ist Premier Padel in klein für die halt. Ne?
Total geil.
Interessant zu sehen.
Mein Kumpel Mike Henning, der übrigens sehr enttäuscht sein wird, dass der Vorschlag von ihm und seiner Frau nicht berücksichtigt wurde in der Titelfindung.
Der wäre?
Da war, ich glaube, Netzgeflüster war dabei.
Aha.
Smash und Trash.
Mhm. Auch gar nicht schlecht.
Finde ich auch. Jedenfalls sagte Mike irgendwann, dass er es bedauert, dass wir so alt waren, als wir Padel entdeckt haben.
Ja.
Und so, wie toll es gewesen wäre, was man alles hätte erreichen können, wenn man jünger gewesen wäre. Und ich teile ja diese Meinung nicht. Ich glaube ja, dass wir totales Glück hatten, dass wir zu diesem Zeitpunkt eingegangen sind, weil wir können jetzt Nationalmannschaft spielen und so. Stell mal vor,
ich wollte gerade sagen, also ihr habt ja eigentlich diese Erlebnisse auch immer noch.
Ja, wir
also
haben
mal zu einer Weltmeisterschaft fahren oder Europameisterschaft.
Und wenn wir in Spanien wären, wir wären ganz sicher nicht ganz so weit in der Nationalmannschaft gekommen. Also
das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt.
Nein, aber stell
mach
mal vor,
dich nicht so
weißt du, wir sind halt Teil der Nationalmannschaft geworden, weil von den 10 Leuten, die gespielt haben, mussten halt 8 ausgewählt werden in die Nationalmannschaft. Und da waren wir dabei. Da war es schon fast statistisch gesehen wahrscheinlicher dazu zu gehören.
Schwieriger rauszufliegen.
Und bei der ersten WM sogar konnte man sich ja, wie gesagt, einschreiben. Ja. Und insofern, das war eigentlich, also besser kann es ja gar nicht sein.
Ja.
Weil ich hatte früher, ich habe irgendwann mal so mit Anfang, Mitte 30 mit einem Freund überlegt, ob es irgendeine Sportart gibt, in der man, was man sich so überlegt, ob irgendwie noch olympisch werden kann. Und dann kamen, damals waren so Sachen, naja, so Springreifen, also mit was man noch älter einsteigen kann. Curling war dann am Ende, kam so raus, weil es auch bezahlbar ist. Das andere, wo noch ältere Olympiasieger waren, ist Dressurreiten. Stichwort Dr. Rainer Klimke. Der war, glaube ich, noch 60 oder irgendwie sowas, als der Olympiasieger wurde. Und Skischießen, also Turntaubenschießen, kannst du auch noch. Da habe ich dann nur, als ich das mal laut äußerte, sagte mein Vater, der früher Turntauben geschossen hat, und meinte so, ja, aber da trainierst du auch, verbrauchst du auch den Gegenwert von einem Mittelklassewagen.
Munition
und so. Also jedes Mal, wenn du so ein Ding abschießt, kostet es, ich weiß nicht, 1 Euro oder 2. Und wenn du davon 20.000 Probeschüsse oder Trainingsschüsse machst, dann ist das
geht
auch
ins
weg.
Geld.
Geht, genau. Und dann, das war nicht die Idee von dieser Olympiade. Und so sind wir halt auf diese Paddel sagen, das ist ja eine Bucketlist-Geschichte zu wissen, du kannst bei so einer WM mitspielen. Insofern bin ich total dankbar, dass ich genau zu dem richtigen Zeitpunkt so alt war und als noch keiner spielte reingekommen bin. Jetzt wäre ja die Frage, also es ist super für die Kids, die jetzt in Hamburg sind, aber es ist natürlich auch irgendwann wahnsinnig schwer, dann da wirklich nach oben zu kommen.
Ja.
Also, weil jetzt merkt man ja, wie viele Leute jetzt anfangen und wie schnell das dann geht und so, und trotzdem super spannend.
Es sind in Deutschland noch so die Jungs der ersten Stunde, mehr oder weniger, aber natürlich international ist die Konkurrenz jetzt schon mittlerweile ziemlich groß. Wird immer dichter auch.
Ja, ja. Aber übrigens international, Stichwort international, am Wochenende war ja ein Turnier in Brüssel, von dem auch Vicky kurz berichtete. Und da gab es ja eine ziemliche Sensation. Da müssen wir noch einen Satz drüber verlieren, weil das, finde ich, auch insgesamt für den Sport ziemlich gut ist, dass nicht immer eins von zwei Paaren jedes Turnier gewinnt.
Das stimmt.
Weil da haben LeBron und Leo Augsburger, der Mann mit dem möglicherweise besten Smash auf der Tour, das Turnier gewonnen. Und zwar beide Top-Paare an 1 und 2 gesetzten Paare hintereinander weggeschlagen haben.
Absolut. Und wo du gerade noch auf den Smash zurückkamst, wollte ich eigentlich vorhin noch sagen zu dem Vorschlag Smash and Trash. Sehr gut, aber Smash können wir nicht so gut.
Ja.
Okay. Und aber LeBron Augsburger gehe ich voll mit. Ich glaube, sehr, sehr gut. Vor allem, weil das ja auch schon potenziell nicht unbedingt jetzt einfach eine Eintagsfliege ist und eine Sensation mal einmal, sondern das ist eine potenzielle dritte Kraft. Also für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, es geht um Premier Padel, die beste Padel-Tour sozusagen auf der Welt, wo die stärksten Spieler spielen. Und da war es über die letzten mindestens 1,5 Jahre, ne, seit die sich so alle gefunden haben, war es so, dass es eine relativ klare Nummer 1, zumindest von den Punkten her, gibt. Arturo Coelho und Agustin Tapia. und sehr enge Verfolger dahinter, die dann immer mal wieder auch gegen sie gewinnen konnten. Ale Galan und Fede Chingotto. Und eigentlich in 8 von 10 Fällen war dieses Spiel auch das Finale bei den ganz großen Turnieren.
Genau.
Dieses Vielleicht Jahr, sogar in 9 von 10.
Ja, würde ich auch sagen. Also zumindest genau, war es ein ziemliches Déjà-vu eigentlich. Du konntest einschalten, die nächste Woche sagen, ah ja, die wieder. Und das hat natürlich auch immer das Potenzial, irgendwann so ein bisschen, dass das Zuschauerinteresse so ein bisschen federn lässt und wir am Ende irgendwie Andrea Petkovic noch recht geben müssen.
Ja,
aber beim Tennis?
Was die Zuschauerzahlen angeht, bin ich mir auch ehrlich, also da hatte ich 2 Reflexe, als sie das sagte.
Ja.
Erstens, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer Red Bull TV wirklich hat.
Mhm.
Also vielleicht ist sie, also 4 werden es nicht sein, aber ich fürchte, die Quote ist jetzt auch noch nichts, womit man sich rühmen kann.
Mhm.
Von daher, vom Zuschauerinteresse kann schon sein, dass sie da noch ein bisschen recht hat. Und das andere war natürlich aber auch, jetzt wirst du wieder sagen, ich bin zu kiebig, aber war dann auch der Gedanke, ich habe hier gerade zufällig, weil ich davor noch was geguckt hatte und das jetzt noch weiter lief, Sky irgendwie an einem Donnerstagmittag Sky Tennis Doppel auf Sky Sport Top Event oder Sky Sport Tennis an. Aber ich glaube, das waren auch eher 17 Zuschauer.
Ja.
Also auch nicht viel mehr.
Ja.
Aber,
nee, und man muss auch sagen, dass ich war als Kind früher immer in Wimbledon, weil ich in London aufgewachsen bin und da sind wir als Kinder immer nach der Schule, kriegte man für 1 Pfund, konnte man so Ground-Tickets holen und dann auf die Anlage und dann stand man immer so nach 17 Uhr fingen die ersten Leute an zu gehen und dann konnte man immer sich die Tickets von denen holen und dann irgendwie noch auf den Center Court oder Number One Court oder sowas. Und deswegen war ich da früher als Kind häufiger und dann im Erwachsenenalter auch mal bei den French Open oder bei anderen Turnieren oder sowas als Zuschauer. Weil ich bin immer noch so, also traue mich das fast gar nicht zu sagen, so im Fernsehen zugucken, finde ich, ich will gar nicht sagen Tennis spannender, aber ich finde Tennis schon noch sehr spannend.
Ja.
Also, und
bin also, auch nach wie vor Tennisfan, da geht es ja nicht drum, alles gut.
Aber wenn du dann zu so einem Turnier gehst, ich war vor ein paar Jahren irgendwie mal beim Halbfinale von den French Open, am Halbfinaltag, da ist dann das Stadion voll, wenn du das, weiß nicht, Herren- und Damen-Halbfinale gespielt wird. Wenn du aber dann auf den Court Suzanne Lenglen gehst, der quasi der Nummer 1 Court, und da wird dann das Frauen-Doppelfinale gespielt oder das Mixed-Finale, dann sitzen da ungefähr 200 Leute. Und dann kannst du mit deinem Ticket runtergehen und dich in die Loge setzen und kannst noch richtig zuhören, wie die in den Pausen reden, weil es niemanden interessiert. Und das ist schon, ja.
Ja, ich glaube auch. Also natürlich brauchen wir gar nicht drüber reden, so ein Wimbledon-Finale oder auch die schon ab Viertel-Halbfinale, die werden schon ihre Einschaltquote haben, aber ich glaube, es war jetzt ein ganz normales ATP-Event.
Aber warum, die Frage ist ja auch, warum ist denn Andrea Petkovic so garstig gegenüber Paddel? Man könnte das ja auch einfach wohlwollend dahin nehmen. Warum muss man denn da
Aber gibt es ja in der Tennisszene den einen oder anderen.
Ja, stimmt.
Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, weil ich dieses naheliegende Argument mit, die nehmen uns irgendwas weg oder so, also wenn... wenn das so ist, dann kann das auch nicht deren Ernst sein, mit der Tradition und der Größe. Von daher, ja, weiß ich auch nicht, warum da. Also, das war schon wirklich auch, ich habe es ja auch zitiert, ich musste es mir direkt aufschreiben, weil ich dachte, also, das war schon scharf ausgeteilt, muss ich sagen. Also.
Ich glaube, Novak Djokovic hatte auch schon mal so ähnlich was ausgedrückt, aber so ein bisschen mehr in Richtung, wir müssen aufpassen, dass Tennis sich irgendwie erneuert und modern bleibt, weil sonst droht es irgendwie abgehängt zu werden, weil jetzt so Sportarten kommen wie Paddel und Pickleball und die wecken schneller Zuschauerinteresse und sind kurzweiliger, weil sie nicht so lange gehen und so. Und das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wer guckt heute noch ein 5-Stunden-5-Satz-Match irgendwie bei einem, also ich schon.
Ist die Frage, ich auch, sofort. Ja. Aber klar, die Frage stellt sich. Carlos Alcaraz, wo wir gerade dabei sind, geht in eine andere Richtung und sagt, Jannik Sinner und ich, wir schlagen Cuello Tapia.
Hm.
und dazu muss man auch noch sagen, also das hat er mit einem Schmunzeln und als Scherz gemeint, alles gut. Würde ich mir trotzdem angucken.
Ja.
Er hat auch schon 1-2 Mal, das haben dann natürlich so Paddelfans, sich rausgezogen aus den Ballwechseln. Er hat schon 1-2 Mal Überkopfbälle beim Tennis als Bandeja gespielt. Also eine ganz klare, diese Bewegung, die es im Tennis ja quasi eigentlich nicht gibt, hat er im Spiel gebracht auch. Oder auch im Training mal. Und dann haben die Paddelfans natürlich das gleich ausgeklippt und guck mal hier, geil, Alcaraz spielt auch auf dem Tennisplatz Bandeja.
Aber was für eine geile Idee, das auf die Beine zu stellen, das Match, als auch theoretisch als Mixed. zu gucken, Yannick Sinner spielt
ja, mit. Ja, als Mix noch viel besser.
Ja, als Mix noch viel besser, ja. Ich meine, umgekehrt wird es natürlich so sein, dass die kein Spiel kriegen. Aber klar, das ist ein bisschen so wie Conor McGregor hat auch gesagt, dass er Floyd Mayweather im Boxen schlägt. Ja. Und Floyd Mayweather hat ihm 10 Runden lang sehr geduldig und nett mit ihm zusammen.
Das ich glaube, Kuo Tapia wäre nicht so freundlich.
Nee. auch vor allem nicht
nach so einer Ansage.
Ja.
Aber ein Mix ist eine gute Idee eigentlich, ja. Wobei ich nicht weiß, also ich würde jetzt einfach mal so aus der Kalten behaupten, ohne zu wissen, wie viel Paddelerfahrung Sinner hat. Aber ich gehe davon aus, dass Alcaraz eine recht hohe Paddelerfahrung hat.
Ja.
Und hat einfach aus Spanien auch und das schon sehr oft gemacht haben wird. Und von daher würde da, glaube ich, nur einer richtig abfallen. Also natürlich spielt auch Alcaraz nicht auf dem Level von Kuo Tapia. Aber ich glaube, wenn Sinner nicht in Südtirol neben einer Paddelanlage aufgewachsen ist, dann...
Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sinner war ja auch einer der besten Skiläufer seines Alters. Und ich glaube, er ist ja auch eine ziemliche Lernmaschine mit so einer steilen Lernkurve. Bei ihm ist auch nicht auszuschließen, dass er im ersten Satz wirklich mit Abstand der schlechteste ist und am Ende des dritten Satzes der stärkste auf dem Platz.
Ja, sich schnell reinfuchst. Ja, das glaube ich auch. Haben wir es schon?
Ja, ich glaube.
Wie lange sind wir? Über eine Stunde höre ich hier gerade.
Oh ja.
Dann würde ich sagen.
Eine gute erste Folge, eine gute erste Stunde.
Eine gute dritte erste Folge.
Eine gute dritte erste Folge, genau.
Stark am Glas.
Ja.
Ja, es war ein Fest.
Für mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Stark am Glas. Der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Dennis Schlüter.